Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Lasst uns eine Assoziationsübung spielen. Also, und die funktioniert folgendermaßen. Ich sage ein Wort und ihr guckt mal, was euch dazu einfällt. Also, bei sowas wie Liebe wird einem irgendwas einfallen. Bei sowas wie Gott wird einem auch irgendwas einfallen. Und wahrscheinlich wird auch einem irgendwas einfallen, wenn man so einen Begriff sagt wie Montagmorgen. Wenn man sich darauf einlässt auf so ein Spiel, dann ist das meistens so, dass man dem fast gar nicht ausweichen kann. Also irgendwas assoziieren wir schon damit. Wir haben ja hier an der Stelle auch schon mal über Framing gesprochen. Also irgendwas wird zu den Begriffen zu uns kommen. Deshalb war ich wiederum überrascht, dass mir bei dem Wort, über das wir heute Abend oder diese Woche reden, nicht so richtig was eingefallen ist, sondern ich drüber nachdenken musste. Und da bin ich mal gespannt, wie es euch geht, wenn ich das Wort sage. Das ist das Böse. Bei mir, habe ich festgestellt, macht das eher Fragen auf. Und als ich danach gedacht habe, was für mich eigentlich so der Inbegriff des Bösen ist, kommt für mich am ehesten noch das hier in Frage.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Das ist die berühmte Rede von Propagandaminister Goebbels 1943 im Berliner Sportpalast. Auch wenn das nicht Hitler ist, ist diese Rede ja so ein bisschen Inbegriff für Bösartigkeit und Propaganda der Nazis gewesen. Julia, jetzt hattest du lange genug Zeit, während ich das gesagt habe, dir Gedanken zu machen. Was ist dir eingefallen, als du dich das erste Mal mit dem Bösen intensiver beschäftigt hast als Assoziation?
Psychopath. Also in der Psychologie wird ganz oft über Monster gesprochen und die Monster sind immer die Psychopathen, also vor allem in der Rechtspsychologie.
Das heißt eher der abstrakte Begriff oder tatsächlich auch eine konkrete Figur dann dazu, vielleicht sowas wie Jack the Ripper oder ich weiß es nicht.
Ja, da gibt es natürlich ganz viele Beispiele. In Kanada gibt es dann ein Beispiel, der heißt Paul Bernardo und Carla Homolka, das waren die Ken und Barbie Killer, hat man die auch genannt, weil sie so gut aussehend waren. Und die haben junge Frauen entführt und dann auch umgebracht zusammen als Paar. Und das war dann so ein ganz, ganz großer Fall in Kanada. Und das sind so ganz oft auch, weil sie auch als Frau Psychopathin wohl war, sieht man die ganz oft im Zusammenhang mit dem Bösen und auch mit dem Begriff Psychopath.
Das heißt aber, vor allen Dingen geht es darum, was spielt sich sozusagen am Rande dessen ab, was wir so als gesellschaftliche Norm wahrnehmen. Also das, was ganz weit draußen ist, das würden wir eher so mit Böse assoziieren oder belegen.
Genau, also das ist ja auch eigentlich das schlimmste Wort, was man benutzen kann. So ziemlich. Also jemand ist böse, dieser Mensch ist richtig, richtig schlecht. Es ist noch schlechter, als wir mit schlecht eigentlich verbinden. Und man meint ja manchmal leider auch damit, dass dieser Mensch ja unnachvollziehbar ist. Also ich kann diesen Menschen nie verstehen, weil er böse ist. Und das ist natürlich wahnsinnig problematisch. Also wenn ich jetzt sage, ich werde noch nicht mehr versuchen, diesen Menschen zu verstehen, weil er ja so anders ist als ich, dass ich einfach lieber das Etikett dranhaue, böse, und die Diskussion ist vorbei. Ich glaube, das führt zu wahnsinnig vielen Problemen und auch zur Entmenschlichung von den Menschen, die wir als böse bezeichnen.
Julia Schor, du bist eigentlich Kriminalpsychologin, Wissenschaftlerin. Du arbeitest auch als Gutachterin, teilweise für Gerichte. Man hat dich in den vergangenen Jahren vor allen Dingen auch mit diesem Stichwort Erinnerungsforschung verbunden. Auch wir hier bei einer Stunde Talk. Jetzt hast du dich eben mit dem beschäftigt, was außerhalb der Norm ist, mit dem Bösen. Was das meint, warum wir das aber auch brauchen als Label und warum auch dir manchmal danach ist, Menschen ein klein bisschen umzubringen. Darüber reden wir diese Woche eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Die Kriminalpsychologin Julia Schor ist zu Gast. Julia, in den vergangenen Jahren hat man dich so ein bisschen stärker wahrgenommen mit dieser Frage nach falschen Erinnerungen und Erinnerungsforschung. Wer dich darüber hinaus vielleicht noch nicht unbedingt kennt, machen wir mit dir das, was wir mit allen anderen Gästen auch machen. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, wo wir mal gucken, ob das überhaupt was für dich wäre und was du damit assoziieren würdest. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Julia Schor. Erste Möglichkeit, ein MRT von Adolf Hitlers Gehirn. Also eine Aufnahme in Magnetresonanztomographen. Würde dich das interessieren?
Ja, auf jeden Fall.
Weil?
Ich schreibe ja auch in dem Buch, im neuen Buch über das
Hitlergehirn.
Hitlergehirn, genau. Und ob unser Gehirn vermutlicherweise so aussehen würde oder könnte wie das Hitlergehirn, ob es irgendwie abnormal wäre. Tatsächlich ist das ein Gedankenexperiment, weil er hat sich natürlich selber umgebracht und das Gehirn gibt's nicht. Oder nicht mehr. Aber ich würde schon gerne sehen, wie das Gehirn aussieht.
Kannst du plausibel Annahmen denn treffen? Also wie wahrscheinlich ist das, dass es, keine Ahnung, wenn man jetzt ein funktionelles Magnetresonanztomographie-Aufnahmen machen würde, würde man tatsächlich Unterschiede in einem gewissen Testdesign sehen? Oder ist das nur unser Wunsch danach zu sagen, nein, er war wirklich anders?
Ich glaube, es ist hauptsächlich unser Wunsch danach. Es gibt, also Psychopathen und Mörder haben laut Forschung leicht andere Gehirne als Probanden, die nicht Mörder und Psychopathen sind. Sie haben zum Beispiel im präfrontalen Kortex, also im Teil des Gehirns, das für Entscheidungsfähigkeit zuständig ist, haben sie nicht so viel Aktivität und sie sind auch nicht so empathisch. Also die Amygdala ist nicht ganz so wach. Bei Hitler, aber als ich Hitlers Gehirn rekreiert habe, habe ich festgestellt, dass er, es schien nicht, dass er empathielos war, es schien nicht, dass er hatte, war wahrscheinlich sogar kein Psychopath, obwohl man vielleicht vermutet, dass er es sein müsste. Aber dennoch, wenn vielleicht irgendwas in seinem Gehirn anders wäre, wenn er vielleicht einen Tumor hatte, man weiß es ja nicht.
Was heißt denn rekreiert? Was hast du gemacht?
Ich habe hab halt gemeint, was gehört zu einem sogenannten bösen Gehirn dazu und was macht es einfacher, Menschen weh zu tun und halt diese Fähigkeit, Empathie nicht zu haben und der präfrontale Kortex, Entscheidungskraft gehörte dazu, aber auch die Entmenschlichung, da war Hitler natürlich ganz groß, das konnte er sehr gut und da gibt es tatsächlich auch einen Pfad im Gehirn, das es einfacher macht. Aber er hatte keine psychologische Diagnose, die wirklich groß war. Er hatte so ein paar Kleinigkeiten. Aber auch Elternhaus
sagt man nicht immer
okay.
Narzisst? Also, ne, so
Narzisst, aber Narzisst sieht man nicht im Gehirn. Das ist nicht so einfach.
Das ist ja ein Verhaltensding.
Genau. Also Selbstliebe, Narzisst ist auch nicht unbedingt schlecht, da schreibe ich auch drüber. Es gibt ja, Narzissmus ist schlecht, wenn es mit Angst und mit Aggressivität verbunden ist. Also wenn ich quasi mich selber beschütze damit. So Machos kommen da so in den Sinn. Aber Narzissmus an sich kann auch positiv, also Selbstliebe kann auch sein, weil vielleicht das Leben tatsächlich ziemlich gut ist. Also ich fühle mich so selber super, weil mein Leben gut ist und weil es kann auch was Schönes sein.
Kann muss ja auch nicht zu Glück führen.
Genau, kann auch zu Glück führen, muss nicht unbedingt negativ sein.
Zweite Möglichkeit wäre Therapiegespräch mit Jack the Ripper.
Absolut, sofort.
Du lebst in London?
Ich lebe in London.
Schau mal auf, was ist das, Whitechapel, ne, als Stadtteil?
Ja, genau, da gibt es auch Ripperology, da gibt es einen ganzen Bereich, der sich beschäftigt damit, was Jack the Ripper gemacht hat und wie man ihn... wo er war und wen er irgendwie gesehen hat und wer ihn vielleicht beobachtet hat. Da gibt es einen ganzen Bereich. Aber es gibt auch Tours durch London. Man kann echt...
So an die, wo er wen
genau,
umgebracht hat.
Genau, richtig.
Aber was reizt dich daran? Ist es dieses, weil es wirklich das Abnorme ist oder ist es auch dieses, es ist ja ein Rätsel, was nicht gelöst ist. Das hat ja auch so einen Puzzlecharakter.
Ja, und ich habe ja das Buch geschrieben, weil ich unbedingt den Menschen in jedem sehen wollte. Also auch in den schlimmsten Straftätern. Ich habe mich geweigert, da den Monster nur zu sehen. Und ich suche immer nach der Menschlichkeit. Und ich glaube, wenn man jemanden trifft und so dreidimensional vor einen hat, ist es noch schwieriger, diesen Mensch zu entmenschlichen. Und da sieht man vielleicht Sachen und Emotionen, die man für viel normaler entdeckt.
Oder man kann es vielleicht auch nicht so weglegen, weil man denjenigen einfach auch in mehr Facetten erlebt. Und
richtig.
Dann erlebst du auf einmal zwei Dinge und denkst dir, ach guck mal, das mag ich eigentlich an jemandem. Und dann fällt es schwer, den so in so eine Schublade.
Genau, damit spielt ja auch manchmal das Fernsehen. Also wenn wir so eine Mörderserie sehen, vor allem so ein Dexter oder sowas, wo dann plötzlich irgendwie, wir sehen dann von dem Psychopathen aus,
das ist der die Bösewichte immer umbringt.
Genau,
ne?
Richtig. Aber der dann auch eine Repräsentation ist vom Psychopathen. Und wir sind dann halt in seinen Schuhen auch mal. Und wir denken dann auch, es ist doch auch mal schwer, er zu sein und Dexter will doch auch nur geliebt werden. Aber das ist natürlich tatsächlich so. Also die meisten Straftäter, auch die schlimmsten, sind natürlich hauptsächlich ganz, ganz normale Menschen. Die weinen, sie schlafen, sie essen, sie machen alles, was wir auch machen und dann ab und zu.
Also der Anteil der Schnittmenge ist viel größer, wo Gemeinsamkeiten sind, als das, was trennt.
Genau. Und dementsprechend, ich würde sowieso ganz gerne vor einigen schlimmen Straftätern sein und ihnen ins Gesicht schauen und auch mal fragen, warum hast du es gemacht und wie kann man das verstehen?
Dritte Möglichkeit, ein Interview mit Hannah Arendt.
Ja, auch. Allerdings, ich finde, Hannah Arendt hat wahnsinnig viel Interessantes und Philosophisches natürlich geschrieben über
und
das Böse.
Und auch dem Bösen mit Eichmann, im Eichmann-Prozess
richtig.
Irgendwie ins Gesicht geguckt.
Genau, und auch, ich finde auch die Banalität des Bösen, finde ich auch einen schönen Begriff. Aber rassistisch.
Du meinst,
so
weil sie in den USA die Frage, ob weiße und schwarze Kinder zusammen Unterricht bekommen sollen und sie hat gesagt, nee, lass mal.
Ja, mehr hat sie noch darüber zu sagen. Ich finde es sowieso spannend, diese Forscher und Philosophen und Politiker, die über das Böse schreiben, fast alle haben eine dunkle Seite, selber. Also man könnte sagen, alle haben, auch die dunklen Seiten erforschen, haben vielleicht selber eine.
Dir ist jetzt schon klar, dass das auch ein Fass für den Rest unseres Gesprächs gerade aufmacht, ne?
Ja, aber vielleicht haben sie wahrscheinlich auch über sich selber nicht gemeint. Also sie meinte wahrscheinlich, dass es halt schwarze Kinder und weiße Kinder nicht zusammen in die Schule sollen. Das meinte sie wahrscheinlich ganz neutral und normal und meinte nicht, dass sie selber böse ist, weil wir meinen ja nie, dass wir selber die Bösen sind. Aber
wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also
von den drei?
Ein echtes MRT von Adolf Hitler, Hitlers Gehirn, das Therapiegespräch mit Jack the Ripper oder das Interview mit Hannah Arendt?
Oh. Wahrscheinlich trotzdem Hannah Arendt.
Sagt Julia Schauer, wird sich für Hannah Arendt entscheiden. Diese Woche zu Gast, Deutschlandfunk Nova. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Das Böse, die Psychologie unserer Abgründe. Und du hast es gerade angedeutet, auch du wirst irgendeine dunkle Seite haben. Mal gucken, wie weit wir da heute noch kommen.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Julia Schauer ist zu Gast, Kriminalpsychologin, und hat gerade ein Buch über das Böse geschrieben. Kannst du dich, weil du das auch schreibst, das ist ja eine Bewertungsfrage, was wir als, also wir sagen, es ist böse und bewerten es damit auch. Kannst du dich an was erinnern, wo du für dich selber sagst, da habe ich persönlich eigentlich so gehandelt, dass ich im Nachhinein sagen würde, da war ich nah am Bösen dran, also ich bewerte es selbst als böse?
Ja, also Nietzsche hat ja auch gesagt, böse denken heißt böse machen, dass man in dem Moment eigentlich das Böse erst kreiert, wenn man darüber nachdenkt und wenn man etwas als böse bezeichnet. Wie gesagt, also ich glaube, manchmal ist es schwierig, sich selber als böse zu bezeichnen, ganz oft sogar. Ich glaube auch, wenn man Menschen das fragt, kommt bei den meisten ein Fragezeichen. Hm. Also die meisten denken, oh, ich habe doch nie was Böses, das ist richtig böse. Ich habe doch nie jemanden, bei den meisten natürlich keinen ermordet zum Beispiel.
Naja, aber jemanden stark verletzt werden wir alle irgendwie schon gemacht haben wahrscheinlich, oder?
Stark verletzt emotional vielleicht.
Emotional meinst du? Ja, ich meinte jetzt nicht körperlich.
Wenn wir schon bei dunklen Seiten sind, können wir gleich über deine sprechen. ja, also ich glaube da tatsächlich, wenn Menschen denken dann an Straftaten, an Kriminelle und wenn sie es nicht sind, denken sie, ich habe da wahrscheinlich nichts Schlimmes gemacht. Und dann frag mal ein bisschen spezifischer nach. Hast du schon mal jemanden betrogen? Vielleicht deine eigene Frau? Bist du schon mal fremdgegangen? Schon mal über was Wichtiges gelogen? Schon mal was vielleicht Kleines geklaut oder was Großes geklaut? Also da gibt es unterschiedliche Art und Weise, wie man Menschen natürlich wehtun kann.
Ja, wie ist es bei dir?
Also? Wie ist es bei mir? Ja, ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich hier ein Engel bin. Ja, natürlich habe ich Menschen schon wehgetan und auch absichtlich. Also ich glaube auch, wir haben alle einen kleinen Sadisten in uns. Und das ist auch nicht immer negativ, aber kann natürlich negativ sein. Was habe ich gemacht? Siehst du, es ist schwierig. Weil ich meine Sachen natürlich rationalisieren kann. Ich kann natürlich sagen, ich weiß den Kontext.
Und damit auch rechtfertigen.
Damit auch rechtfertigen, genau.
Also man muss ja nicht ins farbige, blumige Detail gehen, aber eher.
Ich bin auf jeden Fall schon mal fremdgegangen. Nicht mit meinem jetzigen Partner. Er spricht kein Deutsch, also könnt ihr nicht zuhören. Aber tatsächlich nicht mit meinem jetzigen, aber mit echt jedem vorherigen. Also ich bin Fremdgeherin. Also das ist bei mir total.
Weiß das total dein jetziger klar. Partner den wenigsten?
Ja, er weiß das. Aber wir sind da auch ein bisschen anders drauf, was unsere Beziehung angeht. Das wäre nicht ganz so Thema, weil wir ein bisschen offener sind. Okay. Aber das war, also, und ich weiß, dass wenn diese Menschen das herausgefunden hätten, wär das für sie höchst emotional gewesen.
Aber das heißt, von der Bewertung her findet da Folgendes statt. Du sagst für dich trotzdem, das ist ein Verhalten, was ich eigentlich trotzdem machen möchte, weil das gerade mein Bedürfnis entspricht oder Spaß macht, genau. Und das ist auch die Rechtfertigung, die erstmal okay ist, zumindest in dem Moment. Und die Bewertung des Bösen findet dann vielleicht in so Momenten, weiß nicht wie jetzt oder im Nachhinein statt, wo man nochmal sagt, okay, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt denke ich nochmal drüber nach, klar.
Genau.
Verletze ich dann auch.
Genau. Und meine Oma hat mir da auch mal, glaube ich, einen schlechten Ratschlag gegeben. Wenn du deinen Mann nie betrügst, hat sie gesagt, nie erzählen. It's your burden, hat sie gesagt. Das ist dein Problem, nicht sein Problem. Naja.
Eine Sichtweise.
Eine Sichtweise, genau.
Kannst du versuchen, wenn man mal einmal sagt, beim Bösen gibt es eine Definition, also gibt es eine Annäherung? Wir waren vorhin schon mal so bei dem Gedanken, es ist etwas, was sozusagen außerhalb, am weitesten Ende weg von der sozialen Norm irgendwie ist. Ist das eine gängige Definition oder wie würdest du verfahren?
Also Abnormalität gehört schon dazu. Es muss außerhalb der sozialen Norm, aber auch außerhalb der Regeln, könnte man ja sagen. Es ist ja nicht so, dass, also viele von uns tun anderen weh oder machen irgendwann mal, also zu schnell fahren alleine schon. Dass man so kleine Regeln brechen und Gesetze brechen, das machen wir
wahrscheinlich alle irgendwann
wahrscheinlich
mal.
Wahrscheinlich alle ab und zu mal. Aber das Böse, genau, das ist dann das, was so richtig auch vielleicht uns selber überrascht. Über uns selbst, dass wir so agiert haben, dass wir so eine Entscheidung getroffen haben.
Ja, das heißt, es tritt in Extremsituationen auf? Also es wird auf einmal ein Verhalten von uns möglich, was vorher, wenn wir uns gesichert oder in normalen Kontexten befinden, nicht möglich war? Also braucht es sowas?
Nee, nicht unbedingt. Also ich glaube, es macht es viel einfacher, wenn man in einer Chaos-Situation ist oder wenn man vielleicht, auch wenn man zum Beispiel betrunken oder auf Drogen ist oder wenn man gerade mit Armut kämpft oder wenn man, also da gibt es ganz viele Faktoren, die natürlich Multiplikator sind und die es viel einfacher machen, vielleicht auch Straftaten machen und auch und so sogenannte böse Sachen zu tun. Aber sind natürlich auch zum einen keine Entschuldigung. Es ist immer noch die eigene Entscheidung, dass man das dann macht. Das macht es nur einfacher. Aber für, auch im Alltag, also auch die Ken und Barbie Killer, die waren total Mittelklasse, die hatten gute Eltern. Das war nicht aus der Not raus. Die haben sich einfach dafür entschieden. Also das muss nicht so sein. Und ich glaube, wir müssen immer drauf achten.
Aber das heißt aber, das Böse passiert uns nicht, sondern es ist schon ein eigenverantwortliches Handeln.
Ja, würde ich schon sagen. Also es kann uns auch passieren, könnte man sagen. Aber die Entscheidung, oder wenn wir selber böse Sachen oder wenn immer ich das sage ich es in Anführungszeichen übrigens, wenn wir sogenannte böse Sachen machen, dann ist es schon auf uns. Also dann haben wir entweder nicht aufgepasst oder uns in eine Situation gebracht, wo wir dann diese Entscheidung getroffen haben. Und da hätten wir eigentlich, also da sind wir selber verantwortlich.
Du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, im Prinzip ist das Böse auch da in Anführungszeichen mal mitgedacht, weil es der Komplexität meistens nicht gerecht wird. Mhm. Aber du hast vorhin sowas gesagt, es ist im Alltag eigentlich verbreiter, als man so denkt. Der Satz war, glaube ich, eigentlich steckt in jedem von uns ein Sadisten. Gibt es dazu, keine Ahnung, Erkenntnisse, auch valide aus der Wissenschaft, Forschung, wo man sagen kann, ja, das ist tatsächlich so, weil es eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis auch ist?
Ist es ja. Und ich glaube, Sadismus gehört zum Menschlichsein dazu, also das kriegt auch, es ist einfach machen, Menschen weh zu tun, aber den Menschen, die mir am meisten wehtun, sind tatsächlich unsere Partner, also unsere romantischen Partner, unsere Freunde, auch unsere Familie. Aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass 35% von Paaren, also von Menschen in Paaren, im letzten Monat aggressiv gegenüber ihrem Partner gehandelt haben.
Verbal und physisch.
Verbal und physisch und vor allem passiv-aggressiv. Das unterschätzen wir auch. Also jemand etwas nicht machen, absichtlich, um jemandem weh zu tun, das machen viele ziemlich oft. Und da sieht man dann auch vielleicht, dass der Beziehung vielleicht gar nicht so gut geht oder da gibt es natürlich 1000 Gründe für vielleicht. Aber viele, viele, viele Menschen sind, also die WhatsApp mal nicht beantworten, vielleicht nicht helfen beim Aufräumen.
Oder
das sind so kleine
Sachen.
Oder
habe ich nicht gehört, was du gesagt hast oder
so. Genau. Und die Entschuldigung ist natürlich ganz einfach. Ich habe doch nichts gemacht.
Ja.
Aber wir wissen, dass es den anderen Menschen belästigen
kann. Ja, und Unterlassung kann ja Schuld nach sich ziehen. Also auch wenn ich etwas nicht tue,
ja, stimmt.
Ne, kann ich Verantwortung irgendwie übernehmen. Du hast in dem Buch ein so ein Experiment, glaube ich, oder Versuch auch geschrieben, geschildert. Da geht es, glaube ich, darum, dass man Wanzen in so einer Mühle auch sehr klein hat, um mal zu testen, würden Menschen das tatsächlich tun. Mhm. Und ich glaube, so sinngemäß kommt dabei raus, naja, die meisten im Zweifelsfall würden es auch tun.
Mhm.
Der war, glaube ich, so gestaltet, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass tatsächlich nicht echte Wanzen zu Schaden kamen, aber man hat geglaubt, man zermalt die tatsächlich irgendwie.
Richtig, und das hört sich so absurd an, wenn man so eine Studie sieht und denkt, ach, also da ging es darum, dass Menschen aussuchen durften, was sie als sogenannten Job machen sollten. Also ob sie jetzt Toiletten reinigen sollten oder ob sie zuschauen sollten oder wollten, dass jemand anders eine Toilette reinigt oder selbst eine Wanze zerquetschen in diesem. Und was aber, die Wanzen wurden total, denen wurde Persönlichkeiten gegeben. Ike, Tutsi, bekamen Namen. Und es waren echte Wanzen tatsächlich, die dann aber nicht tatsächlich umgebracht wurden. Also man hat die in diesen Coffee Grinder reingesteckt.
In so eine Kaffeemühle.
Genau, Kaffeemühle. Und das sollte dann ganz, ganz extrem, man hört dann das Knirschen so. Und der kleine Ike ist dann da so rausgekommen, war aber eigentlich Kaffee. Aber es ging halt darum, dass ein Viertel der Menschen haben sich dafür entschieden, dass die wollten das machen, anstatt andere Sachen zu machen. Und dann wurden sie gefragt, ob sie auch Spaß dabei hatten. Und einige hatten es. Und das war dann so ein Sadismus-Test. Und das zeigte, dass, ja, das ist natürlich ein Proxy, das ist natürlich jetzt nicht. Es ist jetzt nicht direkt relevant für Mord zum Beispiel, aber es sind so diese Kleinigkeiten, diese kleinen Verhaltenszüge, die man, wenn man in Babyschritten immer weiterläuft und immer mehr sieht, der Sadismus hier und da und in der Beziehung und dann gegenüber anderen und dann vielleicht Gewalttaten und dann vielleicht, irgendwann landet man dann doch bei Mord. Und ich finde als Wissenschaftlerin wahnsinnig interessant, diese kleinen Sachen auch zu erforschen.
Ich fand eine Sache sehr spannend, wo ich für den Begriff, also das Phänomen kannte ich, aber der Begriff war mir neu. Also dieses, das kennt man vielleicht bei Tieren oder bei Babys oder so, dieses etwas fester in die Wange kneifen.
Cute und sagen, Aggression.
Cute Aggression, genau. Das kannte ich vorher nicht. Und tatsächlich, das ist, finde ich, was glaube ich viele von uns irgendwie im Alltag auch schon mal erlebt haben. Jetzt mal egal, ob der ist ja so süß, kann ich durchknuddeln. Egal, ob Tier oder Baby.
Mhm.
Und das,
bei manchen eher Tier als Baby. Also bei mir eher Tier als Baby. Aber genau. Also Cute Aggression finde ich total interessant. Also es ist so ein Pseudo-Aggression eigentlich. Also man will ja dem Baby oder dem Tier nicht tatsächlich wehtun. Aber warum fühle ich mich so, dass ich könnte dir die Wangen abknapfen und ich könnte den zerquetschen? Und warum denkt man sowas überhaupt und fühlt sich quasi überwältigt von Emotionen? Und die Antwort ist laut Forschung, dass das Gehirn, dass die Gegenemotion uns geben möchte, von dem, was wir tatsächlich fühlen. Also wenn wir so glücklich sind, weil wir etwas sehen, das so niedlich ist, schmeißt es dann Aggression damit rein. Und die Idee ist, dass damit unser Gehirn nicht überwältigt wird.
Weil wir, also als Schutzmechanismus.
Als Schutzmechanismus. Das ist derselbe Grund, dass wir zum Beispiel bei einer Beerdigung vielleicht lachen. Oder dass wir, wenn etwas schön ist, weinen. Also das geht, das sieht man auf unterschiedliche Art und
Weise. Würde ich sagen, vielleicht Übersprungshandlung, so im Sinne von, der mich so überfordert, ich weiß letztendlich gar nicht, was ich machen soll, dann kommt so ein hysterisches Lachen irgendwie auf.
Genau, aber das ist eigentlich derselbe Prozess.
Okay.
Also es ist dieses Kontra-Emotion, die dann da reinkommt und das Gehirn sagt, oh, Vorsicht, hier ist jetzt gerade zu viel, ich will jetzt nicht durchbrennen. Und dann kommt die gegensätzliche Emotion. Also manche Sachen, die, wo man vielleicht nicht so drüber nachgedacht hat und denkt, oh, warum fühle ich mich so? Ist das negativ? Soll ich davor Angst haben? Das ist auch was, was für mich ganz wichtig ist.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk, Julia Shaw ist zu Gast. Das gerade auch sinngemäß waren wir so bei Acute Aggression und bei den Punkten zu sagen, in jedem von uns gibt es so ein bisschen Sadismus auch. Ist das etwas aus deiner Perspektive, wo wir sagen müssten, wir müssen das reflektieren, um es loszuwerden? Oder ist es etwas, was wir integrieren müssen, damit wir es kontrollieren können? Oder ist es etwas ganz anderes?
Ich glaube, dass wir es besser verstehen sollten oder wir profitieren davon, wenn wir es besser verstehen. Also zum Beispiel Cute Aggression, da wenn man vielleicht, also das hört man auch bei Eltern manchmal, dass sie dann sagen, ich habe dieses Gefühl gehabt, dass ich meinem Baby wehtun möchte. Aber ich meinte das natürlich nicht. Aber bin ich jetzt ein schlechter Elternteil? Und die Antwort ist nein. Also wahrscheinlich gibt es da nichts. Da muss man nicht irgendwie sich ärgern, dass man diese Gefühle hat. Die sind ganz normal und die führen auch meistens nicht zu Problemen. Aber irgendwann und meinte Tendenzen, muss man dann vielleicht doch verstehen und in den Griff bekommen.
Aber wo ist die Grenze?
Das also ist unter genau welchen, das Interessante.
Unter welchen Bedingungen wird es irgendwann ein Problem? Und vor allen Dingen auch so ein Problem, dass man sagt, keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwann mal einmal was und mir rutscht eine Hand aus. Das ist nicht schön, aber eben noch nicht lebensbedrohend für jemand anderes. Und wann übertrete ich diese Grenze? Also kann man das, gibt es dafür Faktoren?
Da gibt es Faktoren, da gibt es auch einfach immer steigendere Sachen, die man macht. Man kann sich tatsächlich benehmen auf eine Art und Weise, wo man desensitized wird. Also man
unsensibler wird.
Genau, unsensibler wird. Man macht immer mehr, vielleicht wird immer aggressiver mit der Zeit auch. Das kann natürlich auch passieren, vor allem, wenn es keine Konsequenzen gibt. Aber ich glaube, bei sich selber quasi die Frage, wo muss ich aufpassen? Also bei Aggressionen und solchen Sachen, Fantasien, Gewaltfantasien, vor allem die dann mit Plänen verbunden sind.
Also wenn es aus der Fantasiewelt rüberschwappt in die reale im Sinne von, wenn ich das jetzt mache und dann könnte ich das mal kaufen. So.
Genau. Also dann
nicht,
auf jeden Fall.
Nicht, dass ich das kennen würde.
Dann auf jeden Fall. Da muss man dann also echt sagen, ich muss mal aufpassen und hier einen Schritt zurück. Und warum ist das eigentlich? Und vielleicht könnte ich mal einen Therapeuten aufsuchen. Oder mindestens mit meiner Mutter sprechen. Also wenn man eine gute Beziehung mit der Mutter hat. Aber das ist, diese Grenzen überschreitet man, glaube ich, ohne dass man es merkt, ziemlich einfach. Doch, wenn es dazu kommt. Aber ich glaube, wir müssen immer drüber nachdenken, entmenschle ich hier jemanden, agiere ich tatsächlich so, wie ich es gerne möchte und wie kann ich mich hier kontrollieren und ein sogenannter guter Mensch sein.
Aber jetzt hast du vorhin ja gesagt, im Prinzip, dass Nähe auch sowas wie eben das Böse eigentlich befördert. Also wen verletzen wir am meisten? Die Menschen, die uns nahe sind, Freunde, Partner und so weiter.
Ja,
was
einfacher ist.
Genau. Und gleichzeitig sagst du aber, wir brauchen eigentlich auch die Nähe zu den anderen, um die Menschen so sehr zu verstehen, dass wir ihnen nichts mehr Böses tun wollen. Also wo ist diese, wie nah muss ich jetzt und wie nah darf ich und was ist gesund?
Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Frage ist. Also ich glaube, dass wir, also soziale Netzwerke sind ganz wichtig, die helfen uns auch meistens. Also im Leben. Aber ich glaube, dass wir, was ist normal? Ab wann ist es problematisch? Wie nah darf ich sein am Menschen? Nähe macht es einfach wahnsinnig einfach, Menschen weh zu tun. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass wir dann andere aussuchen müssen, wenn wir eine Grenze vielleicht gleich überschreiten oder schon überschritten haben, sondern dass wir zumindest quasi über uns selbst reflektieren und so ein bisschen von außerhalb uns selber anschauen und sagen, was ist hier passiert? Und wenn man selber sagt, das ist schlecht und so ein Mensch möchte ich nicht sein, dann nachzuschauen, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, damit man die entweder vermeiden kann oder drangehen kann und die verbessern kann.
Aber das heißt schon auch da wieder zu sagen, nein, es gibt erstmal eine Eigenverantwortung für mein Handeln und ich bin auch dafür verantwortlich zu sagen, hey, was ist da eigentlich passiert und muss dann vielleicht auch mal in irgendeinem Prozess dahin gucken, auch wenn ich mich dann nicht selbst ganz so cool finde.
Richtig. Also ich glaube, dass die Erklärung hat natürlich auch nichts mit dem zu tun, dass ich jetzt sage, das ist okay.
Nee, erklären heißt ja nicht entschuldigen.
Genau, richtig. Aber erklären ist, glaube ich, wichtig, weil wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir wirklich sagen, das war jetzt total, also wer ist das überhaupt, den ich hier geworden bin, da sollte man, glaube ich, nach Erklärung suchen. Und also als Wissenschaftlerin würde ich natürlich auch sagen, gerne in der Wissenschaft auch, also echt empirisch fundiert auch, warum machen Menschen solche Sachen?
Aber wie kann heißt das zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen, wo ja die Anonymität einfach ein entscheidender Faktor ist, das ist genau der Kanal, wo der Sadismus ausgelebt wird? Also ist es so, ist ja eine sehr banale Logik, die ich jetzt gerade aufmache, aber ist es so?
Ja, also ich glaube, in den sozialen Medien und im Internet ist es natürlich eine flache Interaktion. Also wenn ich etwas Hässliches schreibe im Internet, also ich bin eine Frau in der Öffentlichkeit. Ich krieg viel Hässliches im Internet. Männer wahrscheinlich auch, aber Frauen wahrscheinlich noch wütender und sexistischer. Und echt, also wenn ich das, was mir im Internet geschrieben wird, unter der Tür finden würde, würde ich sofort zur Polizei laufen manchmal. Also das sind echt Bedrohungen auch mal. Also das geht gar nicht. Aber ich weiß, und ich glaube, die meisten wissen das auch von sich selber, das, was ich im Internet bekomme oder was Menschen als Trolle zum Beispiel im Internet schreiben, das würden sie diesen Personen nie ins Gesicht sagen. Also würden sie sich nicht trauen. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, und zwar, das ist natürlich eine flache Interaktion. Also ich sehe den Menschen nicht als dreidimensionales Fühlen.
Ich sehe den nicht, ich höre den nicht, ich habe den hier wahrscheinlich nie erlebt, sondern es gibt so eine Projektionsfläche.
Genau, ist kein echter Mensch. Also zu entmenschlichen ist wahnsinnig einfach im Internet. Man hat ja auch wenig, auf das man das anders basieren kann. Und in echt hat man das alles. Und da sieht man die Gefühle, da sieht man die Tränen. Und dann agiert man wahrscheinlich anders. Ich sage auch gerne, nichts im Internet schreiben, dass man nicht auch in einer Dispo vor Gericht vorgelesen hätte, weil ich sehe auch als Expertin, ja, jedes Gerichtsverfahren, das ich in den letzten paar Jahren gemacht habe, da war immer irgendein Tweet, irgendein Facebook-Message. Also das, was ihr im Internet schreibt, hat Konsequenzen, Leute. Aufpassen, Menschlichkeit reinbringen und immer denken, das sind echte Menschen. Würde ich demjenigen das ins Gesicht sagen, wenn die Antwort nein ist, nicht schreiben.
Ist das ein Grund, warum wir dieses Konzept des Bösen überhaupt nutzen? Also zu sagen, wir brauchen diesen Stempel überhaupt, weil es, keine Ahnung, mich erhöht, mir sowas wie Bestätigung, Verstärkung, Gruppenzugehörigkeitsgefühl gibt. Ist das mit ein Grund?
Also ich glaube ja, das Etikett brauchen wir gar nicht. Also ich glaube nicht, dass wir es brauchen.
Es gibt es ja offenbar, scheint es ja ein Bedürfnis zu geben, was das Etikett bespielt.
Ja, aber das gibt es natürlich auch aus der Religion raus eigentlich, ne? Also böse war ja was Gott nicht gut fand und wo man vielleicht in der Hölle gelandet ist. Also das Böse, wie wir es definieren, das ist auch in unterschiedlichen Sprachen, wird das ganz anders aufgeteilt. Sogar auf Deutsch und Englisch ist anders. Also evil ist anders als böse.
Hat diesen teuflischen Zug, was auch eher für die Kirchentheorie richtig, sprechen würde.
Genau. Und Nietzsche hat aber auch lange drüber geschrieben, also dass er das total blöd fand, wie die Religion das alles aufgeteilt hat in Gut und Böse.
Ja, aber bei Religion ist ja relativ einfach. Da gibt es einen Kanon von Regelwerk und in dem Moment, wo du den Regeln widersprichst, ist es sozusagen böse. Evil oder böse.
Genau.
Aber da gibt es ja heute in unserer Gesellschaft noch andere.
Ich glaube,
das ist nicht ausreichend, oder?
Also ich glaube, dass das Böse tatsächlich aber immer noch so benutzt wird oft. Also das ist schon so was Fundamentales. Also dieser Mensch ist quasi vom Teufel besessen, sagen wir das? Und der ist fundamental anders und fundamental schlecht und ganz anders als ich. Also ich glaube schon, dass wir es immer noch so ähnlich benutzen, wie wir es eigentlich schon lange benutzt haben.
Aber braucht man
das für andere Sachen? Also ich bin Atheist, das ist für mich, wenn ich das sage, meine ich das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist faul. Also zu sagen, jemand
weil es die Auseinandersetzung ausspart? Weil ich mich da nicht damit beschäftigen muss, weil ich einfach sagen kann, ich gebe dem Stempel und dann ist das was ganz anderes und hat auch nichts mit mir zu tun und dann brauche ich da eigentlich keine Auseinandersetzung drüber.
Ja, richtig. Und ich muss da auch nicht, also wenn ich in einer Diskussion sage, jemand ist böse, Diskussion vorbei. Also das ist dann nicht der Anfang, das ist dann das, ja, ich habe jetzt abgestempelt, das ist der Grund, als wäre das ein Grund an sich.
Das ist eine Absage auch an Kommunikationsmöglichkeiten, wenn ich sage, hier, Julia Shaw ist böse, dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden, dann brauche ich nicht mehr ins Verstehen wollen.
Genau, und es ist schon einfach damit zu kommunizieren, was du meinst. Also, dass du diese Person schrecklich findest. Aber du hast nicht erklärt, warum. Und das ist eigentlich das viel Interessantere.
Dann lass uns gleich einmal gucken, was es denn stattdessen braucht. Also, was kann eine Lösung sein, um dem Konzept vielleicht auch ein bisschen entgegenzuwirken?
Deutschlandfunk Nova,
eine Stunde Talk. Die Kriminalpsychologin Julia Shaw ist zu Gast. Du hast gerade ein Buch über das Böse geschrieben und gerade gesagt, sinngemäß, eigentlich brauchen wir das nicht als Konzept, das Böse. Was brauchen wir denn stattdessen?
Erklärung. Also ich würde schon immer versuchen zu verstehen, warum Menschen schreckliche Dinge tun. Also ich werde auch ganz oft gefragt, was ist die Alternative zum Wort? Also wenn wir das Wort nicht haben, wie beschreiben wir dann Menschen? Ja, einfach beschreiben ist dann die Antwort.
Dann brauche ich nur mehr als ein Wort wahrscheinlich,
richtig.
Dann wird es mühseliger.
Ja, furchtbar. Viele Sachen, die wichtig sind im Leben, brauchen mehr als ein Wort auch zu erklären. Und das, finde ich, ist auch okay. Also das gehört dazu, besser als jemanden anzustemmen und die Distanz zu kreieren und zu entmenschlichen.
Hast du das Gefühl, dass es manchmal Situationen gibt, in denen dieses, nennen wir es mal nicht böse, sondern von mir aus geächtet ist auch nicht besser, ne? Aber das so,
schreckliches Verhalten.
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Dass es manchmal trotzdem einen Grund dafür gibt. Also ich denke an diese klassischen Dilemmasituationen, hier dieses Straßenbahn-Experiment, das ist bei euch in der Psychologie relativ bekannt. Also irgendwie, eine Straßenbahn fährt auf ein paar Leute zu und davor gibt es noch eine Weiche und du könntest die Weiche umstellen, tötest aber auf dem anderen Gleis irgendwen und da gibt es so verschiedene Aufbau. Das kann mal deine Oma sagen, dann stellst du die Weiche nicht um, das kann mal ein Fremder, also so. Dann müsstest du ja trotzdem etwas Böses begehen, nämlich einen,
ja.
So, weil egal, ob das juristisch dann der richtige Begriff ist oder nicht, aber genau, aber egal. Aber du müsstest jemanden umbringen oder
jemanden absichtlich umbringen ist schon ziemlich nah am Mord, zumindest.
So, und auf jeden Fall Schuld auf dich laden.
Ja, genau.
Das heißt, gibt es Situationen, in denen dieses extreme Verhalten, nennen wir es mal so, trotzdem eine gute Rechtfertigung haben kann? Das ist ja auch die klassische Frage, Hitler als Baby.
Umzubringen.
Umbringen, ja oder nein?
Ja, also auch da, will man wirklich Babykiller sein? Glaubt man wirklich, dass Hitler dann garantiert aufgewachsen ist?
Und man
ist
müsste ja auch wissen, was hinterher mit ihm passiert, damit man überhaupt die Rechtfertigung hätte.
Das hat man natürlich in der echten Welt nicht.
Genau.
Aber wenn ich wüsste, 100% wüsste, dass ich vor mir jemanden hätte, der in 30 Jahren Weltuntergang verursacht oder viele, viele Menschen umbringt, würde ich den wahrscheinlich umbringen. Also schon. Also die Verantwortung würde ich dann schon auf mich nehmen, dass ich da was mache. Aber natürlich, wie gesagt, diese Situation gibt es nicht in echt.
Ja, plus du weißt nicht, wenn du wirklich in der Situation bist, entscheidest du dich dann wirklich so, wie du jetzt gerade glaubst, wenn du drüber nachdenkst.
Mhm, genau, ja, richtig. Ja, absolut. Da gibt es auch ganz interessante Virtual Reality Experimente, wo diese Gedankenexperimente, wenn man die so auf Papier mit Stift macht oder auf dem Computer macht, das ist dann so abstrakt. Wenn man dann aber im Virtual Reality die dann vor sich sieht, wird das alles ein bisschen weniger abstrakt. Immer noch abstrakt, aber nicht ganz so abstrakt. Das fühlt sich dann doch persönlicher an, wenn man diese eine Person umbringt, anstatt die fünf. Und weil man da die Entscheidung getroffen hat. Aber ja, also ich glaube, wir alle wissen nicht unbedingt, wie wir handeln würden in schrecklichen Situationen, wo wir dann diese Dilemma haben. Aber ich glaube auch, so das beste Gute für die meisten Menschen ist, glaube ich, auch zu einfach. Also an
sich.
Ja,
das ist ja immer, it's for the greater good.
Genau.
Und damit ist es irgendwie gerechtfertigt.
Genau.
Du hast aber auch gerade sowas gesagt, wie auch bei dieser Entscheidung ist es wichtig zu sagen, ich übernehme dafür Verantwortung. Also es kann sein, dass ich sage, ja, ich sehe, ich töte trotzdem jemanden. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe, lade aber in diesem Sinne trotzdem Schuld auf mich.
Ja.
Und muss dafür dann trotzdem auch Verantwortung übernehmen.
Richtig. Also ich bin auch kein Pacifist. Also das, glaube ich, wird auch ab und zu angenommen. Ja, Sie meinen ja, nur Gedanken sind wichtig. Und ja, ich glaube, Gedanken sind das Wichtigste, das man verändern kann. Weil wenn man das Weltbild verändert, wenn man verändert, wie Menschen denken, dann verändert man auch das Handeln. Ganz muss, weil man denkt meistens, bevor man handelt, auch wenn man es so ganz kurz
wahrscheinlich
tut.
Ja,
so ganz spontan handeln tut man dann auch meistens nicht. Aber genau, die Verantwortung ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir alle sie immer haben. Und manchmal ist Töten das Richtige, ist die richtige Entscheidung. Manchmal muss man, also wenn Hitler jetzt noch am Leben wäre, würde ich den auch versuchen umzubringen. Also um Gottes Willen, wenn der so weitermacht oder weitergemacht hätte, das wäre doch, ich meine, um Gottes Willen.
Kannst du für dich klar haben oder hast du das klar, warum dich gerade diese Grenzbereiche so interessieren? Also bei den Erinnerungen war es ja auch durchaus, da ging es um falsche Erinnerungen oder sogar falsche Erinnerungen, die man anderen einpflanzt, dass die eine Straftat begangen hätten. Also es sind so wirklich diese, sozial würde man sagen, diese Grenzbereiche, wo du immer wieder hinguckst, was dich daran so umtreibt?
Also es gibt, glaube ich, drei Sachen. Zum einen finde ich Nuancen wahnsinnig interessant. Also wir als Menschen, glaube ich, tendieren dazu, dass wir Sachen und Menschen und Ideen in Kategorien stecken. Also deswegen auch gut und böse. Und ich finde eigentlich, dass das dazwischen liegt, viel interessanter. Weil da sind die meisten. Das sind die meisten Menschen, die meisten Ideen, die meisten Taten. Und da verbringen wir eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen finde ich das interessant. Das zweite ist, dass ich gerne über Tabus rede. Also Sachen, die eigentlich Menschen nicht so gerne ansprechen. Also vor allem in diesem Buch. Es natürlich geht von einem Tabuthema zum nächsten. Und ich glaube, es ist...
Aber was reizt dich daran? Ist es das kann ja auch was... Ist es die Provokation?
Oder
ist es die, ich gehe einen Schritt weiter als andere, weil die Themen nicht angesprochen sind und ich übernehme Verantwortung, weil es jemand machen muss? Also es gibt ja verschiedene mögliche Deutungen.
Ich glaube tatsächlich, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, über die wir mehr sprechen müssen. Und ich habe auch das Buch geschrieben, weil ich fand, es gab kein Buch, was für mich das so auf, ja, so auf die Art und Weise zumindest dargestellt hat. Und auch die, nicht Normalisierung, aber dass das Normale immer wieder reingebracht wird. Ich glaube, es wird viel über die extremen Sachen geschrieben. Es wird viel, auch da werden Menschen immer wieder fast vielleicht aus Versehen, aber von Wissenschaftlern fast als Monster ausgezeichnet. Und damit habe ich ein Problem. Also wie gesagt, ich habe echt die ganze Zeit versucht, in jedem sogenannten Monster den Menschen wiederzufinden. Und das ist manchmal sehr schwer. Also
kommst
war für mich auch selber.
Kommst du an Grenzen?
Absolut.
Zum Beispiel?
Also es gibt echt ein paar Themen, wo ich habe absichtlich drüber geschrieben, weil ich wusste, das sind für mich die schwierigsten Themen. Ich habe ja auch ein ganzes Kapitel drin über Pädophilie. Das finde ich auch, also zum einen absolut wichtig, dass wir da mehr drüber sprechen, weil es gibt Pädophile und die wird es immer geben. Und wenn wir nicht wollen, dass Kindern wehgetan wird, dann müssen wir darüber reden, dann müssen wir auch therapeutisch das angehen, dann müssen wir Menschen helfen, damit sie nicht das so agieren. Aber für mich war noch, also da muss ich dann auch teilweise echt zurückgehen und atmen und sagen, boah, also wenn man diese Statistiken liest, ich meine, ja.
Welche meinst du jetzt?
Die Menge an Menschen, also zwischen 2% und 10%, kommt drauf an, auf welche Statistik man schaut, aller Männer haben pädophilische Tendenzen. Und die meisten werden nie so handeln, aber viele tun es ja doch. Und die Menge an Kindern, die missbraucht werden, also das sind Nummern. Hm. Wo man auch nur denkt, dass die Menschen sind furchtbar. Dazu gehört für mich, also Nazis tatsächlich auch ein bisschen, aber da reden wir als Deutsche vor allem sehr, sehr, sehr viel drüber. Also es war jetzt nicht so schockierend schon, aber nicht jetzt neu.
Nicht so Grenzbereich austest,
genau.
Auslotend vielleicht eher.
Genau. Aber für mich sind auch Sklaventreiber, war für mich auch so ein Thema. So Sexsklaven vor allem, oh. So jemanden entführen und dann in die Sklaverei tun, das ist so das ultimative Entmenschlichen. Und da hatte ich auch Probleme. Auch da, die Statistiken sind wahnsinnig hoch. Und wir meinen, das ist irgendwie in der Vergangenheit, aber es ist es nicht.
Aber das heißt für dich, als Faktor dahinter ist tatsächlich zu sagen, ein bisschen überspitzt, irgendeiner muss das mal an die Öffentlichkeit bringen, damit wir, also es ist ja nicht so, als ob wir gar nicht drüber reden, aber es hat, genau wie du sagst, glaube ich, auch immer noch diesen Tabustempel stärker, damit wir eine breitere Debatte eigentlich anfügen. Und du willst ja auch nicht hergehen und sagen, du entschuldigst damit ja nichts. Du sagst nur, ich muss es erklären, damit ich es im Zweifelsfall auch irgendwie therapeutisch oder gesellschaftlich besser in den Griff kriege. Ist das so das Hauptmotiv dahinter?
Ja, oder mindestens versuchen. Also erklären tue ich es ja auch nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich erkläre Bruchteile davon.
Ja, oder du sammelst so zusammen, was gerade die Wissenschaft weiß und versuchst das mal in so einen Kosmos zu gießen.
Genau, und wahrscheinlich könnte man alle 10 Jahre dieses Buch neu schreiben oder alle 20 und dann hat man andere Antworten oder mindestens mehr. Also hat man ein bisschen mehr von dem Puzzle. Aber ich glaube, das der Hauptgrund für mich war vielleicht, also so altruistisch hört sich das an, ich mache das für die Menschen und sie müssen alle drüber sprechen. Ja, auch, aber das weiß man natürlich nie, ob man wirklich altruistisch handelt. Für mich selber war das eine wahnsinnige Entdeckungsreise. Also ich wollte auch für mich selber wirklich das testen. Kann man wirklich Menschen als Menschen immer sehen? Und ist es wirklich die Antwort, dass wir versuchen, die zu verstehen? Oder gibt es einfach Menschen, die wir ins Gefängnis schmeißen sollen?
Aber das heißt auch auf der anderen Seite, damit das geht, in jedem einzelnen Fall wieder, muss man ja selbst, also mir muss es selbst gut gehen, damit ich die Energie aufbringen kann, um auch in schlimmen Grenzsituationen herzugehen und zu sagen, ich wende mich diesen Menschen zu und versuche das Menschliche zu sehen. Dafür muss ich Ressourcen mitbringen.
Ist absolut richtig. Also ich würde auch sagen, jeder sollte dieses Buch lesen, aber vor allem in guten Zuständen. Also wenn es uns als Deutschen geht es ja eigentlich gerade sehr gut. Also ich würde es jetzt lesen, weil man weiß ja nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und wir sehen ja auch leider auch politisch wahnsinnig erschreckende Sachen, die gerade vielleicht passieren. Und wenn man vielleicht die Infos schon hat, wenn man sich dann in so einer Situation befindet, kann man vielleicht hoffentlich ein kleines bisschen besser agieren.
Kannst du für dich sagen, was... Du schreibst das ja am Ende auch so sinngemäß so ein bisschen Menschlichkeit zurückgeben. Das ist so der Begriff, auf den du es dann auch bringst. Also was ist die sinnvollste Maßnahme oder die konkreteste, die für dich im Alltag funktioniert, um das immer wieder zu erzeugen und immer wieder sich auch in dieses, von mir aus, in diese Haltung zu begeben, damit das geht?
Ja, also Straftäter vor allem, wir bezeichnen ja Menschen gerne als die Straftat, die sie mal gemacht haben. Also,
der ist Mörder, Vergewaltiger,
richtig,
whatever.
Genau. Das ist dann diese Person in der ganzen Komplexität, was natürlich Blödsinn ist, weil wenn wir durch einen mal handeln und komplett jetzt das unser Etikett wäre und das sind wir jetzt, weil wir einmal irgendwas gemacht haben, das definiert unser Leben jetzt auf allen Ebenen, da würden wir auch sagen, das ist totaler Blödsinn. Aber ich glaube, dass für mich ist es, also ich glaube einfach tatsächlich, dass wenn wir zum einen glaube ich, dass wir, wenn wir Menschen entmenschlichen, mit dem Etikett böse auch oder sogar Straftäter teilweise, dass wir sie entmenschlichen und das macht es wahnsinnig einfach für uns schlecht gegenüber ihnen auch zu handeln. Also wir werden dann sozusagen die Bösen. Also das Paradox ist, in dem, dass man jemanden böse nennt, wird es viel einfacher, dass man selber zu sogenannten bösen Taten fähig ist. Und das finde ich, muss ich immer drüber nachdenken und immer sagen, dieser Mensch hat diese Entscheidung getroffen und wie kann ich diesem Menschen helfen, dass er das nicht wieder macht und wie kann ich der Gesellschaft helfen, dass die Gesellschaft das nicht weitermacht.
Sagt Julia Shaw, sie ist unter anderem Kriminalpsychologin, ist eine Facette dessen. Hast gerade das Buch geschrieben über das Böse und warst diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke.
Das Ganze könnt ihr nachhören, wie immer natürlich bei uns auf der Homepage, deutschlandfunknova.de und im Podcast, wo immer ihr den herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.